BR Heimat lesen.
Herzlich willkommen am Sonntagabend zu einer neuen Ausgabe von Heimat lesen, begrüßt Sie Stefan Semhoff. Ein Reiseschriftsteller beschäftigt uns heute, Gustav Adolf von Heringen. Im Jahr 1800 geboren nahe Mühlhausen in Thüringen, studierte der junge Adelige Rechtswissenschaften, wurde Kammerjunker, herzoglicher Bibliothekar, Regierungsrat und Kammerherr am Herzogshof in Coburg. Als Vertrauter der Prinzen Ferdinand und Albert begleitete er seine Dienstherren auf Reisen nach Portugal und England und machte bald als Reiseschriftsteller von sich reden. Reisebilder aus Süddeutschland und der Schweiz, Novellen und historiografische Romane machten ihn zu einem der meistgelesenen Literaten des Biedermeier. Der historisch-romantische Erzählerblick kennzeichnet auch seine topografischen Ortsporträts, die 1840 Eingang gefunden haben in die Buchreihe »Das malerische und romantische Deutschland«. 1851 verstarb der Autor, der als ein Pionier der Reiseführerliteratur gilt. Gute Unterhaltung jetzt also mit Gustav Adolf von Heringen und seinen Impressionen unter dem Titel »Wanderungen durch Franken«. Es liest Christian Jungwirth.
War es ein Schatten früherer Jahrhunderte, der hier unsere Seele berührte? Ein düsterer, grandioser und doch so schaurig süßer Atemzug der Vergangenheit? So weht es uns dagegen recht lebensfrisch und sonnenhell an, wenn wir des andern Tags das schöne Naturalienkabinett im Hofgarten besuchen. In langen, lichtvollen Sälen sind hier die wunderbaren Naturerzeugnisse eines Landes aufgestellt, das, sehr weit vom Fürstentum Eichstätt entfernt, sehr viel größer, sehr viel anders ist als dieses Fürstentum und doch in eine Art von Beziehung zu demselben kam. Amalie von Leuchtenberg, Eugens Tochter, die im hiesigen Palast aufwuchs, wurde die Braut des Kaisers von Brasilien. Ihr Bruder August, später Dom Augusto, derselbe, der als Gemahl einer Königin in San Vicente da Fora zu Lissabon schlummert, begleitete die Schwester nach ihrer neuen Heimat. Und was er dort mit Hilfe mehrerer in seinem Gefolge befindlicher Naturforscher während seines Aufenthalts sammelte, bildet jetzt, systematisch geordnet, das außerordentlich reiche und herrliche Kabinett von Eichstätt. Diese Vögel mit ihren Paradiesfedern, diese gewaltigen, farbenglühenden Schmetterlinge, diese Kolibris, die Blumen und die Diamanten der Luft scheinen sich erst soeben noch in tropischem Äther gewiegt zu haben. Unendlich in ihrer Anzahl sind die vortrefflich erhaltenen Exemplare aus allen Klassen der Tierwelt, von der höchsten bis zur letzten. Sogar ein paar menschliche Gestalten, Nachbildungen von Eingeborenen mit ihrem reichen Federschmuck, ihrer Bewaffnung und ihren Kanus sind zu sehen. In der Tat ist der rege Sinn eines fürstlichen Jünglings für die Wissenschaft, unter dessen Mitwirkung oder Schutz diese in ihrer Art einzige Sammlung zustande kam, anzuerkennen. Ein hübscher Garten umgibt das Gebäude, worin sie aufgestellt ist. Und letzterem gegenüber erblicken wir einen anderen Garten hinter hohen Mauern, das Dach einer Kirche mit ihrem Türmchen und eine Art von Pfortenhalle, in der das Seil eines Glockenzugs herabhängt, dessen Griff ein Kruzifix bildet. Sollte hier auch ein Tempel des Wissens, der Forschung, der Belehrung sein? Wir entscheiden das nicht. Es ist das Kapuzinerkloster. Und die guten Mönche da drinnen stehen in dem Ruf der Frömmigkeit, der Mildtätigkeit und des Wohlwollens. Welcher Ruf kann daher schöner sein? Die hohe Burg Willibalds, des ersten Bischofs von Eichstätt, der ein Brite und naher Verwandter des heiligen Bonifatius war, mit ihren weitläufigen Mauern, Türmen und Zinnen, die selbst einer Stadt gleichen, lockt den Fremdling unwiderstehlich auf ihre Höhe. Diese Höhe ist bedeutend, aber ein sehr gebahnter Weg führt hinauf, und solcher wird von munteren Soldaten belebt, denn die alte heilige Burg dient jetzt, halb verfallen, als Kaserne. Ihre Höfe und Hallen sind viele, und schwindelerregend ist der Blick aus den Fenstern ihrer morschen Gemächer auf das Tal hinab, das sich um den Fuß ihres steilen Felsberges schlängelt. Der Ort, wo die Willibaldsburg steht, ist der jähe Absturz eines Gebirgsrückens, der lange die südliche Begrenzung des Altmühltals bildete. Auf dieser Seite überragt er die Stadt und, wo die Biegung des Talgrunds beginnt, zwei stattliche Abteien. Das Nonnenkloster Maria Stein und ein wenig weiter aufwärts Rebdorf, eine ehemalige Prälatur der regulierten Chorherren St. Augustins, welche mit zwei Türmen geziert und von prächtiger Bauart ist. Wenden wir von dem Gipfel des Berges unsere Blicke südwärts in die Ferne, so überschreiten sie bereits die Grenze unserer Darstellung, Franken, und schweifen in die Ebene hinüber, durch die die Donau strömt. Wir nehmen daher Abschied von diesem Grenzpunkt des alten fränkischen Kreises und suchen eine andere Gegend Frankens auf. Bei Neuhaus beginnt der Weg zur Burg Salzburg erst steil aufwärts zu führen und nicht ohne Mühe wird ihr äußeres Tor erreicht. Deutlich sind noch die Türme, die es beschützten, und die Zugbrücke zu erkennen, welche dereinst den willkommenen Gast zum Eingang leitete. Groß, weitläufig und prächtig sind die Ruinen, in deren inneren Raum wir getreten sind. In der Tat war der Charakter dieser Kaiserpfalz mehr der einer kleinen befestigten Stadt als die einer Burg. Der Umfang der Mauern und die Zahl der innerhalb derselben in Trümmern liegenden großen Gebäude, Türme und Paläste entspricht diesem vollkommen. Es zeigt sich sogleich dem forschenden Blick, dass nur mächtige Herrscher es vermochten, in so früher Zeit solche außerordentliche Gebäude aufzuführen. Die zierlichen Fensterbogen im reinsten altdeutschen Stil, Spitztore, Wappen und Bildwerke blicken überall aus grauem Schutt oder dem lebendigen Grün von Gesträuch und Gebüsch hervor. Unser Bild verdeutlicht dies. Es zeigt uns einen der inneren Höfe des Schlosses mit dem Giebel eines Gebäudes, das die Münz genannt wird, weil man annimmt, es sei hier unter den Karolingern und sächsischen Kaisern Geld geschlagen worden. Noch unlängst befanden sich Stier- und Hirschköpfe auf dem hier sichtbaren Giebel dieses Palastes. Nicht fern davon, unter einem Bogengewölbe, das man zur Hälfte sieht, ist ein tiefer, in Felsen gehauener Brunnen, und der viereckige Turm in der Mitte des Blattes gilt für einen Überrest der Kirche, in der Bonifatius, der Heidenbekehrer, dem Christengott opferte und ihm Diener weihte. Der Altarstein, der ihm dabei diente, wurde erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts in den Dom nach Würzburg versetzt. Tief in den Schacht der Vergangenheit reicht die Geschichte der Salzburg hinab. Und es würde dieselbe dunkel und unsicher sein, wären es nicht Namen von unsterblichem Glanz, deren Widerschein sie erhält. Der erste dieser Namen ist Karl Martell, dem die Erbauung der Saalburg oder später Salzburg um das Jahr 741 mit großer Wahrscheinlichkeit zugeschrieben wird. Die Könige der Franken bereisten in jener frühen Zeit stets ihre Länder, um Gericht zu halten, Gesandtschaften zu empfangen, Gesetze zu geben und andere Verwaltungsgeschäfte ihrer weitläufigen Reiche zu besorgen, wohl auch zum eigenen Vergnügen, den Freuden der Jagd zu huldigen. Es wurden daher in den Gegenden, wo sich Gelegenheit für dies alles bot, königliche Schlösser erbaut, Palatia, Cures Regiae. Und so entstand auch das Castrum Palatium Salz, dessen Umgebungen alle Bedürfnisse und Freuden eines königlichen Hoflagers lieferten und das im Inneren zugleich jene Forderung eines solchen nach damaliger Zeit befriedigte. Von Karl Martell an kennt die Geschichte der Kaiser, die oft und lange hier verweilten, der wichtigen hier stattgefundenen Begebenheiten gar viele. Der Aufenthalt des heiligen Bonifatius auf dieser Pfalz, des Königs Pippin, Karl des Großen, der am häufigsten und am längsten sie bewohnte, der Kaiser Ludwig, Arnulf, Otto dem Ersten, Otto dem Dritten, Heinrich, Philipp und andere, endlich die Konzilien und Reichstage, die hier gehalten, die Schenkungen, die hier bestätigt, die Urkunden, die von hier ausgestellt, die Gesetze, die hier für ganze Nationen gegeben, die Gesandtschaften fremder Völker, welche hier empfangen wurden. Alles dies umgibt die ehrwürdige Burg mit dem reichsten Abendrot historischer Erinnerungen. Die unsichere, lügenhafte Sage verstummt vor solcher Geschichte und verkriecht sich in anderes, unberühmtes Gemäuer, das den Schimmer ihrer fantastischen Erzählung verträgt und sich unter ihr verschönert. Bei der Salzburg braucht nichts ersonnen, nichts durch Dichtung hinzugefügt oder ergänzt zu werden. Ihre Vergangenheit ist ein aufgeschlagenes Buch voll goldener Kaisercharaktere, erhaben über jede Fiktion. Aber allerdings wohnen Geister in der alten Kaiserburg. Abends, wenn der Mond seinen bleichen Glanz über ihre Trümmer ausgießt, wird es lebendig im Bankettsaal. Es summt und schwirrt und tönt und zittert wie silberner und goldener Klang durch die stillen Räume. Die italienischen Sänger Karls stimmen ihre Harfen. Liebliche Klänge erheben sich leise und doch voll schwellender Harmonie. Und an der schweren eichenen Tafel, das Haupt auf seine weltbeherrschende Rechte gestützt, erscheint die edle, ernste, majestätische Gestalt des großen Kaisers, der vorzugsweise gern hier verweilte. Und noch manche Gestalt schwebt vorüber, noch manche mit der Krone, mit dem Fürstenhut, mit dem Prälatenstab. Und vom Hof herauf schallt geisterhafte Musik. Zimbeln klingen und die Timbale rollt. Abenteuerliche Gestalten zeigen sich. Die Gesandten von Asien kommen auf Kamelen geritten. Da schmettert es unten im Tal wie ein Posthorn. Der Würzburger Eilwagen fährt rasselnd vorüber und die Geister auf der Salzburg verflüchtigen sich. Es sei nur hier noch bemerkt, dass die Burg später das Eigentum von Vögten wurde, die sich unter Weglassung ihres Familiennamens Voite von Salzburg nannten und ein Geschlecht bildeten, das jahrhundertelang blühte. Auch im Besitz der Grafen von Henneberg befand sich die Salzburg einige Zeit, und im Bauernkrieg traf sie das allgemeine Los der Zerstörung. Sie ging nun von einer Hand in die andere, manche von den Familien, die sie bewohnten, erloschen im Laufe der Zeit, aber zu Anfang des vorigen Jahrhunderts kam die Burg durch Kauf wieder an ihre früheren Herren, die Voite von Salzburg, welche bis zum Jahr 1796 in ihrem Besitz verblieben. Um diese Zeit aber verkauften drei Brüder, Friedrich, August und Ernst Voit, von Salzburg ihren Anteil an dem alten Sitz ihrer Ahnen, dem Freiherrn von Hüttenbach, dessen Nachkommen sie noch besitzen. Mehrere Städtenamen erschienen vor Jovis Thron im hitzigen Streit. Jeder machte Anspruch auf den Vorzug in Rücksicht der Anmut und Wahrheit seines Klanges und seiner Gefälligkeit für das menschliche Ohr. Der Göttervater sollte entscheiden. »Mir gibt die Krone«, schrie Ochsenfurt. »Nein, mir gebührt sie«, rief Schweinfurt. »Mir, mir, mir«, riefen verschiedene andere Stimmen, unter denen auch die von Kissingen zu erkennen war. Immer heftiger wurde der Streit. Man brummte, grunzte, stieß mit den Hörnern und wühlte mit blanken Hauern in der olympischen Erde, den Sieg zu erkämpfen. Jupiter war in der Tat verlegen, was er unter diesen Umständen anfangen sollte. Da ließ sich in der Ferne ein sanfter Ton vernehmen, wie der eines Lammes, das soeben im Begriff ist, schuldlos in das reifere Alter zu treten, und der Gott war aus seiner Verlegenheit gerettet. »Haltet ein«, sprach er zu den kämpfenden Parteien, »ein Dritter besiegt euch. Seht, da kommt er, Wolle duftend.« Und Hammelburg nahte. Besiegt floh der Liebling des königlichen Schafhirten nach Schweinfurt. Ochsenfurt hielt sich am längsten, aber endlich musste es auch dem Stärkeren weichen. Diese Anekdote aus der Chronik des Himmels macht eben keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit, aber sie leitet unseren Blick auf eine kleine, süße Stadt, welche nicht allzu fern von der Mündung der fränkischen Saale ihr harmloses Dasein behauptet. Es würde sehr unrecht von den Geschichtsschreibern sein, wenn sie erzählen wollten, dass Hammelburg jemals blutige Kriege geführt oder mit der Schärfe des Schwertes Eroberungen gemacht, dass es sich je wieder seine Landesherren aufgelehnt habe, selbst wenn diese, wie man im gemeinen Leben zu sagen pflegt, es schoren und was dergleichen Dinge mehr sind, die hier offenbar Verleumdungen wären. Streng genommen gehörte Hammelburg nicht zum alten fränkischen Kreis, sondern es war ein Teil des Oberrheinischen und Besitztum der Bischöfe von Fulda, die auch ein schönes Sommerschloss hier hatten, wo sie sich dann von Zeit zu Zeit niederließen wie in der Wolle und sich ihres bischöflichen Daseins erfreuten. Jetzt aber gehört Hammelburg sowie das ganze Saaletal zum Königreich Bayern und nach der neuesten Einteilung desselben zum Mittelfranken. Wäre dies aber auch nicht, wir hätten bei unserem Eintritt in das Saaletal die liebe Stadt schon wegen des Klanges ihres Namens und wegen ihrer entzückenden Lage für uns erobert. Ohne Scherz oder Übertreibung, es ist der schönste Punkt des schönen Tals, auf dem Hammelburg gelagert ist. Mit hohen Mauern, viel ausgezackt und getürmt, erhebt es sich in der Mitte anmutiger und reizvoller Umgebungen, deren malerische Natur es nicht im Mindesten stört. Eine steinerne Brücke führt dicht vor dem westlichen Tor über den Fluss und die Aussicht vor dieser Brücke ist in der Tat romantisch und prächtig. Von allen Seiten steigen schön geformte Berge, mit Reben und Waldungen bedeckt, zum üppigen Wiesental herab und tragen auf ihren Stirnen Schlösser oder Ruinen. Dicht vor uns, eine Viertelstunde vor der Stadt, erblicken wir das Schloss Saaleck auf der Höhe eines solchen Berges und an dessen Fuß die Kirche und langgestreckten Mauern eines Franziskanerklosters, das noch besteht und von dessen Gärten Stationen bis zu der Burg emporführen. Die letzte dieser Stationen, die aus weißem Stein geformt sind und aus dem traulichen Grün des Weinlaubs anmutig hervorschimmern, bildet ein Golgatha mit kolossalen Kruzifixen, welche letztere mit den Massen der altertümlichen Burg, an deren Pforten sie errichtet sind, wohl harmonieren und den malerischen Effekt derselben vollenden. Der Wein, der hier wächst, ist berühmt. Überhaupt fehlt es Hammelburg nicht an Gründen zum Ruhm. Es ist wohl gebaut, hat ein Landgericht, eine Irrenanstalt, ein Spital, 2450 Einwohner und, was mehr als das alles ist, seine Reisen, womit ihm der unsterbliche Ritter von Lang selbst etwas von seiner Unsterblichkeit abgab. Ganz in der Nähe liegen Fuchstadt und Ochsental. Ein sehr anmutiger Weg führt von Hammelburg, den Fluss aufwärts, immer zwischen Weinbergen hin, welche das wunderschöne Saaletal begrenzen, nach dem Dorf Trimberg. Die Ruine einer alten Burg erhebt sich hoch über demselben und eine Kirche liegt auf halbem Weg aufwärts vom Dorf zur Burg. Diese letztere ist so schön, so malerisch gebrochen und gewährt eine so herrliche Umsicht nach allen Seiten, dass sie die Lieblingszuflucht der Gäste des nahen Kurorts zu sein pflegt. Hier, wo sonst hinter unersteigbaren Mauern, aufgezogenen Brücken, Türmen und Toren und unter eisernen Harnischen der einsame Ritter hauste, wandeln und streifen jetzt unzählbare fremde Füße in leichten Schuhen. Unter seidenen Sonnenschirmen flüstert's leise von den Ufern der Spree und der Düna, und die Sprache des Vaterlands ertönt in all ihren Mundarten. Eine Gesellschaft Kissinger Badegäste lagert in den Ruinen. Hinter dem Marktflecken Euerdorf beginnt ein Waldpfad über die Berge zu steigen, der den Weg kürzt und zwischen anmutigen Schatten dahin führt. Der Wald öffnet sich und das Tal liegt wieder vor uns, angefüllt mit einer Häusermasse, die uns beim ersten Blick unsicher macht, ob wir eine große Stadt oder ein prächtiges Dorf erblicken. Der in neuerer Zeit so berühmt gewordene Kurort Kissingen ist es, welcher sich zeigt. Wer kennte Kissingen nicht? Es war noch vor nicht zwei Dezennien ein wenig bedeutendes Städtchen, das trauernd über die Undankbarkeit der Welt sein herrliches Wasser selbst trank und dessen nächste Wirkungen allein an sich erprobte. Jetzt helfen ihm in dieser Probe 1000 Fremde, die sich von nah und fern herbeidrängen und schweres Geld dafür zahlen. Ach, es ist so süß, Rakoczy zu trinken und dessen heilsame, liebliche Gewalt in sich zu empfinden. Was tut, was treibt man nicht alles in Kissingen? Man nimmt ein und gibt aus, man badet in Wasser und Gas und vollbringt alle die Arbeiten, die in dem Strafarbeitshaus des Luxus und des Wohllebens in einem Bad einmal vorgeschriebenes Gesetz sind. Man langweilt sich mit Anstand und kostbar, man spielt und verliert lächelnd sein Geld, lächelnd bezahlt man der Natur lang vorenthaltene Schulden und zwingt selbst verhärtete Harpaxe von Bäuchen, freigebig bis zur Verschwendung zu sein. Wie weich und mild dem Kurländer, dem Russen, dem Polen die süddeutsche Luft erscheint, die er atmet, wie gern der Berliner dort, der an unverdauten Dingen leidet, diese nach einiger Pein der Nymphe des Rakoczy zum wohlgefälligen Opfer bringt. Es ist doch etwas Reizendes um ein Bad wie Kissingen. Der Kurplatz wimmelt von reichen und eleganten Leuten, die keine Sorge zu haben scheinen als die, wie sie die Fähigkeit zum Genuss ihres bevorzugten Daseins herstellen mögen oder erhalten. Ein Anschein von Glück, der indessen nicht selten täuscht. Fürsten, Herzöge, königliche Prinzen und Damen sind unter der Menge. Reiche Equipagen, vor einem halben Jahrhundert hier ungekannte, ungeträumte Formen rollen durch die neuen, fensterglänzenden Häuserreihen des Städtchens. Alles atmet Luxus, Pracht, großartiges Leben. Ein neues Kurhaus mit einem herrlichen Saal dient zur besonderen Zierde Kissingens. Die Umgebung des Ortes ist freundlich, wenn auch durchaus ohne jenen Charakter fast erhabener Schönheit wie die von Hammelburg oder Trimberg. An einer Burgruine fehlt es zwar hier auch nicht, aber die Trümmer der sogenannten Bodenlaube, die eine Viertelstunde westlich vom Badeort auf einem mäßigen Berg gelegen sind, entbehren der malerischen Formen von Saaleck oder Trimberg. Diese Burg, vor Zeiten dem Geschlecht derer von Steinau, genannt Steinrück, zugehörig, war einst der Schauplatz tiefer, tiefer Trauer. Noch einmal, doch es geschieht zum letzten Mal, müssen wir den Leser an den Klosterhof von Mariaburghausen erinnern. Güser von Steinaus Heimat war hier. Auf dieser Burg weilte seine Mutter, eine ehrsame Wittib mit zwei Töchtern, fromm, wohltätig und geliebt im ganzen Land. Als es unruhig wurde in der Gegend, Mord und Plünderung immer näher rückten und bald da, bald dort die Brandfackel eines Rittersitzes leuchtete, da zagte die Wittib wohl und sehnte sich nach dem Sohn, der seit einem Jahr am fernen Markgrafenhof war. Aber sie wagte nicht, nach ihm zu schicken, um ihn keiner Gefahr auszusetzen. Denn Güso, der schöne, blonde, mutwillige Sohn, war der Liebling ihrer Seele. Und die Burgfrau hatte einen wackeren Vogt und ergebene Mannen und gute Mauern und Tore. Aber eines Abends tönte die Glocke an der äußeren Pforte und eine verhüllte Klosterfrau begehrte Einlass. Er wurde ihr gewährt. Man führte sie auf ihr Verlangen zur Herrin der Burg, die sie in ihrem Gemach, umgeben von ihren Fräuleins, empfing. Und als die Nonne in ihren Schleiern und schwarzen Gewändern vor ihnen stand, als sie ein ernstes, bleiches, unheilverkündendes Antlitz enthüllte, überlief alle ein leises Grauen. »Seid ihr die Burgfrau von Steinau?« fragte die Nonne, und nachdem sie hierauf Antwort erhalten hatte, richtete sie die Blicke gen Himmel. »So bittet«, fuhr sie mit tiefer Stimme fort, »so bittet die heilige Jungfrau um Stärke für euer Mutterherz, dass ich im Begriff bin zu brechen. Euer Sohn!« Die Fräulein schrien auf. Die Burgfrau entsetzte sich, sie wollte aufstehen von ihrem Stuhl, sank aber zitternd zurück. Da neigte sich die Nonne vor ihr, umfasste ihr Knie und rief im heftigsten Schmerz, »Er ist tot, er ist tot!« »Vor meinen Augen haben sie ihn erschlagen. In meinen Armen ist er verblutet. Ich bringe euch ein Tüchlein mit seinem Blut gefärbt und eine Locke von seinem Haar.« Sie griff in ihren Busen und holte beides hervor. Es war ein feines, weißes Tüchlein mit großen purpurnen Flecken und eine starke, jugendliche Locke. Die Nonne kam aus Mariaburghausen und hatte nicht gelogen. Lange hielt sich die Burgfrau standhaft und hörte mit an, was jene berichtete. Aber als sie nun alles wusste, sank sie ohnmächtig in die Arme der Klärissin. Der Jammer der Fräuleins war nicht minder groß. Ein Glück, dass Güsos Vaters Bruder noch lebte und Nachkommen zeugte, sonst wäre der edle Name seines Geschlechts erloschen. Wir haben die Absicht, den höchsten Punkt des nahen Rhöngebirges, den Kreuzberg, zu besteigen, welcher Frankens nordwestliche Grenze bildet, und schlagen daher von Kissingen aus diese Richtung ein. Lange Zeit begleitet uns, neben der Straße sich hinziehend, eine Saline, deren inneres Triebwerk in voller Tätigkeit ist. Elegante Kutschen rollen auf diesem Weg, denn das nahe Aschach und Bocklet sind Vergnügungsplätze und Ausflugsorte für die schöne Welt des Bades. Aschach zeigt die steingraue Stirn eines altertümlichen, wohlerhaltenen Schlosses mit bekannten Wappenschildern. Es war eines der Schlösser von Fürstin Adelgundes Gemahl und teilt jetzt ein Schicksal mit Meinberg, da es das Eigentum des Herrn Sattler geworden ist und dieser dort eine Fabrik angelegt hat, eine Porzellanfabrik, wenn wir nicht irren. Bocklet? Eine Stunde von Kissingen, auch ein Bad, vermutlich eine Tochter des Letzteren, bleibt mit seinen freundlichen Gebäuden rechts im Wiesengrund liegen, und wir beginnen alsbald, wenn auch anfangs nur wenig bemerkbar, zu steigen. Das lustige Leben der reichen, quellengesegneten Täler, der Bäder mit ihrer Herrlichkeit weicht zurück. Und die öde Stille nur wenig betretener Pfade, das Waldgebirge, empfängt uns in seinen Vorhallen. Dieser Wechsel ist umso auffallender, als die Rhön mehr Abgeschiedenes, Ernstes, Stilles und Schweigendes zu haben scheint, als andere Gebirge von ähnlicher Lage und Beschaffenheit. Wie lustig und lieblich dagegen ist der Thüringer Wald mit seinen Straßen, seinen herrlichen, bachdurchströmten Wiesen, seinen zahlreichen Städten, Dörfern, Hammern und Mühlen, deren gewerbefleißiges Geräusch durch die Täler tönt. Es erscheinen zwar auch hier und da Dörfer in den Vorbergen des südlichen Rhönabfalls, doch sehr einzeln, und sie haben wenig Freundliches und Belebtes in ihrer Umgebung. Oft liegen große Moorstrecken dazwischen, die keine oder nur kümmerliche Vegetation tragen. Immer mehr tritt der Gebirgscharakter hervor, immer merkbarer wird das Emporsteigen, und nachdem wir die Dörfer Premich und Waldberg, deren Ärmlichkeit uns durch nichts fesseln kann, hinter uns haben, beginnt die eigentliche hohe Rhön oder derjenige Teil des Gebirges, wo dessen höchste Erhebung und schärfster Abfall sich findet und der seine südliche Hälfte ausmacht. Noch eine weit hingestreckte, schiefe Heidefläche ist quer zu durchschneiden, bevor wir an den Eingang des Waldes gelangen, der den Fuß des hohen Kreuzbergs umgürtet. In der Mitte jener aufsteigenden Fläche steht einsam und düster ein Kruzifix und nicht weit davon ein Opferstock, der bei dem Landvolk in großem Ruf steht und nicht selten mit frommen Gaben gefüllt ist. Mit dem Beginn des Waldes hebt ein steiler, ungemein ermüdender Weg an, der sich in verschiedenen Windungen mehr als eine gute Stunde aufwärts zieht und auf den Gipfel des Gebirges führt. Noch bevor dieser ganz erstiegen ist, winken dem ermüdeten Wanderer Gebäude, Kirchenfenster, Mauern, Dächer und der überdeckte Zugang einer Pforte zeigt sich mit dem Schellenzug, dessen Griff ein roh aus Holz geschnittenes Kruzifix ist. Wir befinden uns vor dem Eingang des Franziskanerklosters, das auf dieser unwirtlichen Höhe liegt. Es trägt überall die Spuren des rauen Wetters, dem seine Mauern trotzen müssen. Nicht aus glattgehauenen Quadern erheben sich diese, sondern aus scharfem, schieferhaltigem Gestein. Indessen ist es von ziemlichem Umfang das Kloster auf dem Kreuzberg, wovon wir hier rechts eine Ansicht geben. Etwa 10 bis 12 Mönche unter einem Pater Guardian bewohnen es und sind heiter, freundlich, gastfrei und gefällig wie alle Bewohner hoher Gebirge. Selten, dass ein Tag im Sommer vergeht, wo nicht Wanderer an ihrer Pforte läuten, entweder fernher kommende Fußreisende oder die Zöglinge der Seminare oder Gymnasien aus den katholischen Städten der Nachbarschaft. Allen wird geöffnet. Der Pförtner geleitet die Ankommenden durch lange Kreuzgänge zum Refektorium, wo ihnen Brot und Wein zur Erfrischung gereicht werden. Freilich ist dieser Wein keiner von dem, der an der Leiste oder am Fuß von Saaleck gereift ist. Aber er mundet dennoch vortrefflich dem, der den Kreuzberg soeben erstiegen hat. Auch ein sehr gutes Bier brauen die Mönche, und zwar von solcher Güte, dass sie, wie sie sich rühmen, jährlich eine Quantität davon nach München in den Hofkeller liefern müssen. Wir für unseren Teil haben aber weder dieses Manna gekostet, noch dessen Ablieferung für die königliche Tafel gesehen. Das Refektorium oder der Speisesaal der Mönche ist hell, freundlich und sogar mit einer Art klösterlicher Eleganz ausgestattet, welche der Orden nicht ausschließt, wie etwa der Kapuziner, obgleich sie beide Bettelorden sind. In einem der Fenster des Refektoriums befindet sich eine in den Stein gehauene Vertiefung, ein kleines Bassin, immer voll des schönsten, frischesten Gebirgswassers, hell wie Kristall. Es ist der Erguss eines Quells, der etwas höher liegt als das Kloster und den die Mönche ihrer Bequemlichkeit halber hierher zu leiten wussten. Trink- und andere Gefäße stehen immerwährend um den Rand dieses Bassins. Das Innere der Kirche, wer sollte sie auf dieser Höhe vermuten, ist bunt, goldleuchtend und prächtig. Freilich ist sie das Ziel von Wallfahrten wie 14 Heiligen, Banz und Dettelbach. An der nördlichen Wand der Kirche, außen an der Mauer, befinden sich mehrere steinerne Köpfe mit einer Inschrift, welche den Wanderer belehrt, dass diese Köpfe Andenken schwedischer Gottlosigkeit seien, indem ein Haufe dieses Volks während des Dreißigjährigen Krieges bis auf diese Höhe gedrungen und verschiedene der heiligen Bilder auf den Stationen vom Kloster bis zum Kreuz auf dem Gipfel des Berges geköpft habe. Das war nun freilich sehr übel, denn es gibt nicht leicht ein unangenehmeres Ereignis für Personen und Heiligenbilder als das, geköpft zu werden. Unser Bild zeigt das Kloster von der Nordseite und den Weg der Stationen, wovon wir zwei erblicken. Die eine dicht an der Klostermauer, die andere uns näher stehend, jedoch mit der Hinterwand uns zugekehrt. Sie hat die Form einer kleinen Kapelle mit gerundetem Dach. Und ihr Inneres birgt in lebensgroßen, bunt bemalten Figuren, wobei vorzüglich der Hahn in vollem, naturgemäßem Farbenschmelz prangt, die Verleugnung Petri. Das Haus der Station gegenüber ist ein Wirtshaus, bestimmt für alle die, welche die Gastlichkeit des Klosters nicht in Anspruch nehmen möchten. Ein terminierender Mönch, ausgerüstet zu seiner Bettelwanderung in das Gebirge mit Sack und Körben für die frommen Gaben der Gläubigen, hat, bevor er aus dem Gebiet des Klosters kommt, erst noch eine fromme Handlung zu verrichten. In der Herde, die dort weidet, kränkelt ein Schaf, und der Hirt bringt das Tier zu den Füßen des Mönchs, damit sein Segen es heile. Vielleicht lächelt mancher darüber, aber es liegt doch etwas Schönes darin. Indessen folgen wir dem Weg der Stationen und gelangen so zur letzten, Golgatha, und von hier aus auf den Gipfel des Kreuzbergs und des ganzen Gebirges. Ein 80 Fuß hohes Kreuz, das der Blitz gespalten hat, erhebt sich auf diesem Gipfel neben einem kleinen steinernen Haus, in dem, wie man sagt, mathematische Instrumente verwahrt werden. Das Panorama, das sich hier dem Auge bietet, ist weit, groß und prächtig. Es umfasst das ganze nördliche Franken bis zum Fichtelgebirge, das bei hellem Wetter dem Blick erreichbar ist. Auf der anderen Seite nach Westen soll er unter gleicher Begünstigung bis zum Taunus reichen. Südlich schließen die Berge von Würzburg und der Steigerwald die Aussicht, nördlich die Kette des Thüringer Waldes und die Fuldaschen Höhen. Wir sehen die Gleichberge bei Römhild, die feste Coburg und noch manchen uns schon bekannten Punkt. Über das nächste, worauf unser Auge weilt, über das Gebirge selbst, auf dessen erhabensten Punkt wir uns 2835 Fuß hoch über dem Flussniveau der Saale befinden, geben Nachstehendes eine nähere Erläuterung.